Achtung, Achtung! Am 24. September findet das größte Event für Steuerkanzleien und ihre Mitarbeitenden statt. Die STB Expo in Nürnberg. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner, dem NWB Verlag, laden wir dich ein. Besuche hierzu einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de und sichere dir mit dem Code NWB2026 dein kostenfreies Ticket.
Herzlich willkommen an der Steuerbar. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Stiftungen in der Beratungspraxis. Gemeinsam mit Dr. Florian Oppel sprechen wir darüber, wann Stiftungen für Mandanten sinnvoll sein können, welche Rolle Familienstiftungen bei Nachfolge, Vermögensschutz und steuerlicher Gestaltung spielen und warum Immobilienvermögen in diesem Zusammenhang besonders spannend ist. Unsere Hörer können sich auf praxisnahe Einblicke, typische Beratungsfragen und wichtige Hinweise zu Chancen, Grenzen und Fallstricken rund um Stiftungen freuen.
Florian ist Experte für die steuerliche Gestaltungsberatung von Familienunternehmen, Family Offices und vermögenden Privatpersonen. Ob komplexe Umstrukturierungen, die Regelung der Vermögens- und Unternehmensnachfolge oder Fragen rund um den Weg- und Zuzug, er behält den steuerlichen Durchblick. Dabei schlägt er gekonnt die Brücke zum Zivil- und Gesellschaftsrecht, berät im Stiftungs- und Erbrecht und entwickelt maßgeschneiderte Governance-Lösungen für seine Mandanten. Hallo Florian.
Hallo ihr beiden, freue mich da zu sein.
Ja, also wir haben hier einen absoluten Experten aus der Praxis zu Gast. Schön, dass du da bist. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem ersten Themenblock durch, Annika.
Ja, gerne. Stiftungen wirken auf viele zunächst wie ein Thema für sehr große Vermögen oder Spezialfälle. Was ist aus deiner Sicht der wichtigste Punkt, den Berater verstehen müssen, bevor sie mit Mandanten über Stiftungen sprechen?
Ich denke, der wichtigste Punkt ist, dass man die Stiftung nicht nur als bloße Holding-Ersatz ansehen muss, sondern dass eine Stiftungslösung typischerweise eine Mischung aus beidem ist. Das ist ein Teil Testamentsgestaltung, ist es ein Teil Governance, ist es ein Teil Steuern. Da müssen viele Dinge zusammenkommen. Und gerade heute wird das in der Diskussion häufig sehr stark nur auf steuerliche Effekte verkürzt. Das entspricht, ist nicht praxisgerecht, denn in ganz vielen Situationen kommen dann Stiftungen raus, die von der Rechtsform einfach nicht das Richtige sind und die dann Effekte haben, die man sich nicht wünscht. Und darum ist mein Rat, dass man das holistisch betrachtet, von der rechtlichen Perspektive, von der steuerlichen Perspektive, aber auch von der familiären Perspektive, einschließlich Governance.
Und wann ist dann eine Stiftung in der Beratungspraxis überhaupt ein sinnvolles Gestaltungsinstrument?
Das kommt ganz auf die Situation an. Aber wenn es darum geht, Vermögen dauerhaft zu perpetuieren, weil man irgendwie das heute nicht an die Kinder weitergeben kann oder möchte, oder weil man möchte, dass das dauerhaft erhalten bleibt, möglicherweise über Generationen hinweg, dann ist es richtig. Wenn man jetzt sich denkt, ich möchte nur einen kurzfristigen steuerlichen Effekt erzielen, ich möchte irgendwie günstig investieren, dann ist es meistens nicht richtig. Es können auch valide Gründe sein und das gibt Situationen natürlich, in denen Stiftungen steuerlich auch sinnvoll sind, aber das ausschließlich wegen eines steuerlichen Vorteils oder steuerlicher Vorteil ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, sondern wegen einer steuerlich günstigen Situation zu machen, das springt zu kurz.
Du hast es auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, welche typischen Missverständnisse einem vielleicht über Stiftungen in der Beratungspraxis begegnen. Gibt es da noch weitere Beispiele?
Ja, ein Missverständnis ist, dass es steuerlich immer günstig ist, eine Stiftung zu errichten. Das stimmt nicht, sondern man muss sagen, in vielen Fällen ist es steuerlich sogar eher nachteilig, eine Stiftung zu errichten. Das hängt immer ganz von der Situation ab. Das ist ein Missverständnis. Das kommt, denke ich, daher, dass 90% aller Stiftungen gemeinnützige Stiftungen sind. Diese Differenzierung hatten wir noch gar nicht getroffen. Wir sprechen jetzt ja, es gibt ja aus steuerlicher Perspektive gemeinnützige Stiftungen und privatnützige Stiftungen. Die weit überwiegende Mehrzahl aller Stiftungen, so über den Daumen 90% aller knapp 28.000 Stiftungen in Deutschland sind gemeinnützige Stiftungen und die sind natürlich steuerbefreit. Daraus ziehen aber viele den Schluss, Stiftungen im Allgemeinen wären steuerbefreit. Das stimmt nicht. Also gerade die Familienstiftung ist nicht steuerbefreit. Und darum muss man sich schon Gedanken machen, ob das im Einzelfall steuerlich trägt oder vielleicht sogar eine Schlechterstellung ist und ob man möglicherweise, wenn es zu einer Schlechterstellung kommt und man die gar nicht so ohne weiteres oder man die nicht akzeptieren möchte, ob es da andere Alternativen gibt. Auch unter Einbindung von Stiftungen. Das ist vielleicht das Erste, was relevant ist. Und dann gibt es noch ein zweites, was relevant ist, dass Auslandsstiftungen steuerlich immer sehr sinnvoll sind. Das stimmt in der Form auch nicht ohne weiteres, aber Auslandsstiftungen können je nach Situation auch sehr interessant sein.
Du hattest gerade schon so ein paar Motive genannt, die dir in der Praxis am häufigsten begegnen. Nachfolge, Vermögensschutz, Gemeinnützigkeit, steuerliche Überlegungen. Gibt es noch weitere Motive?
Ja, oft gibt es ein starkes unternehmerisches Motiv. Denn so Stiftungen, wir können ja auch immer kurz überlegen, wer fragt sowas nach. Das ist sind sehr häufig Vertreter des sogenannten gehobenen deutschen Mittelstandes, die irgendwie ein Produktionsunternehmen haben, möglicherweise zweite, dritte Generation. Und denen geht's, die sind ja so, dass die häufig sehr bescheiden sind und das Unternehmen wirklich in den Mittelpunkt ihres Lebens und Wirkens stellen. Und die möchten häufig das Unternehmen erhalten, was immer das auch bedeutet. Ja. Und darum ist ein häufiges Motiv, was man sieht im Zusammenhang mit Stiftungen, Unternehmenserhalt. Und das insbesondere, um das Unternehmen, ich sag mal, schocksicher zu machen, vor der Situation, dass es mal an einen Erben gerät, der es vielleicht nicht so gut behandelt, wie das in den vergangenen Generationen der Fall war. Das muss man nicht unbedingt als Stifter den eigenen Kindern unterstellen, aber es gibt nicht umsonst diesen Satz, dass das die erste Generation das Vermögen, den Aufbau des Vermögens beginnt, die zweite das aufbaut und die dritte es verliert. Das kommt natürlich irgendwo her, auch wenn das jetzt nicht immer drei Generationen sind, irgendwann gibt es ein Risiko. Und sowas kann man durch eine Stiftung abfangen.
Und wenn jetzt ein Mandant das erste Mal zu dir kommt, woran würdest du erkennen, ob dieser Mandant in Anführungszeichen stiftungsgeeignet ist?
Ich kann mal sagen, wann er nicht stiftungsgeeignet ist, nämlich typischerweise, wenn er kommt und sagt, ich möchte eine Stiftung errichten. das ist natürlich ein Spaß, aber vielfach gibt es die Situation, dass Unternehmer von anderen hören, dass Stiftungen steuerlich märchenhaft sein und total sinnvoll. Das ist natürlich nicht richtig, sondern man findet, muss ja erst das Problem beleuchten und dann die Lösung suchen. Wenn man aber sieht, dass es ein größeres Vermögen gibt, dass es aber auch Privatvermögen gibt und dass irgendwas erhalten werden soll, das ist schon ein wichtiges Motiv für Stiftungen. Und dann, auch wenn das ein bisschen dem widerspricht, was ich gerade gesagt habe, kann die Stiftung natürlich doch steuerlich vorteilhaft sein, insbesondere um die sogenannten erbschaftsteuerlichen Großerwerben überall von 26 Millionen Euro umzugehen. Ich denke, da werden wir nachher nochmal ausführlicher drüber kommen. Das ist aber auch ein klassisches Motiv, dann in erster Linie ein steuerliches, eine Stiftung zu errichten.
Und spielt schon in dieser ersten Beratung die Unterscheidung zwischen einer gemeinnützigen und einer privatnützigen Stiftung eine Rolle?
Ja, natürlich. Denn bei der gemeinnützigen Stiftung ist, wenn man es mal überspitzt, dann gibt man das Vermögen weg und kann auch über seine Lebzeiten nicht mehr den Ertrag nutzen. Denn der geht ja dann gerade in die Gemeinnützigkeit. Vielfach ist es allerdings so, dass dann im Motiv eine Gemengelage ist. Und die Leute entweder also sowohl gemeinnützig wie auch privatnützig tätig sein wollen. Und in solchen Fällen, wenn dann etwas komplexer, kommt es dann darauf an, dass man vielleicht sogar im Rahmen einer sogenannten Doppelstiftung oder einer vergleichbaren Struktur sowohl eine gemeinnützige Stiftung wie auch eine privatnützige Stiftung, in aller Regel eine Familienstiftung nebeneinander hat.
Und hat sich durch die Stiftungsrechtsreform deine Beratung konkret verändert? Und wenn ja, inwiefern?
Durch die Stiftungsrechtsreform hat sich das kaum verändert. Das müssen wir nochmal einen Schritt zurücktreten und sich ansehen, wie sich das Stiftungsrecht so entwickelt hat in den letzten 130 Jahren. Das stammt ja im Wesentlichen aus den frühen Tagen des BGBs, das ja 1900 in Kraft getreten ist. Und seither gab es nur wenig Änderungen. Was es allerdings im Stiftungsrecht gibt, ist, dass man eine Rechtszersplitterung hat. Es gibt das Zivilrecht, was im BGB geregelt ist. Und es gibt daneben auch noch Landesstiftungsrecht. Und im Landesstiftungsrecht, das wäre bisher eine Mischung. Da waren zivilrechtliche Aspekte geregelt, aber auch andere Aspekte, insbesondere das Stiftungsaufsichtsrecht. Und die Stiftungsrechtsreform, die 2023 in Kraft getreten ist, die hat im Wesentlichen das Ziel gehabt, das zu vereinheitlichen. Also das Zivilrecht wirklich abschließend im BGB zu regeln und den Rest im Landesstiftungsgesetz, beziehungsweise in Landesstiftungsgesetzen. Das heißt, der Gesetzgeber wollte gar keine maßgeblichen Änderungen erreichen, sondern er wollte eigentlich nur klarstellen und so Praxisprobleme lösen. Und darum hat sich die Beratung in dem Bereich durch die Stiftungsrechtsreform nicht verändert. Was man aber sagen muss, ist, dass in den letzten Jahren das Interesse an Stiftungen viel, viel größer ist. Das liegt aber nicht an der Stiftungsrechtsreform, sondern das hat insbesondere damit zu tun, dass gerade eine richtige Nachfolgewelle rollt. Also viele Unternehmer oder Vermögende sind gerade dabei, Vermögen zu übertragen. Noch nie hat sich so viel Vermögen in privater Hand akkumuliert, wie das bisher der Fall ist. Und gerade die sogenannte Babyboomer-Generation, die sind da gerade dabei. Das heißt, es gibt einfach sehr viele Nachfolgen im Allgemeinen. Und darum sind dann natürlich auch Stiftungen gefragt. Und ein Aspekt ist ganz sicher auch, dass das Erbschaftssteuergesetz besondere Regelungen für die Großerwerbe vorsieht. Das ist seit 2016 der Fall. Und ein dritter Aspekt ist eine zunehmende Internationalisierung. Und Internationalisierung heißt, dass Gesellschafter von Unternehmen zu- und wegziehen. Und gerade aus deutscher Perspektive gibt es da, ich sag mal, im Weiteren im Themenkreis Wegzugsteuer viele Konstellationen, bei denen man auch darauf achten muss, dass man diese Wegzugsteuer nicht auslöst. Gerade nicht deshalb, um den Fiskus um seine Steuer zu bringen, im Gegenteil. Aber die Wegzugsteuer ist eine Steuer, die einen fiktiven Verkauf des Unternehmens unterstellt. Das bedeutet, man hat eine Steuer ohne Liquiditätszufluss. Das heißt, es ist letztlich so, als wenn ihr keinen Lohn bekommt und trotzdem Steuern zahlt, merkt man direkt, dass das schwierig wird. Und um dieser Situation vorzubeugen, kommt häufiger der Einsatz einer Stiftung in Betracht.
Ja, vielen Dank für diesen perfekten Übergang, Florian. Wir wollen nämlich jetzt im nächsten Block auf Familienstiftung in der Praxis gucken. Nachfolge, Vermögensschutz, Steuergestaltung. Und du hast es schon so ein bisschen beantwortet. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Die Familienstiftung, die wird ja oft im Zusammenhang mit Unternehmens- und Vermögensnachfolge genannt. Was macht die denn gerade für diese Fälle interessant?
Ja, die Stiftung hat im Unterschied zu GmbHs oder Personengesellschaften oder anderen Gesellschaften ein besonderes, nämlich dass sie keine Gesellschafter hat und keine Mitglieder. Sie ist eine mitgliederlose juristische Person und das ist keine, auch nur eine reine redaktionelle Klarstellung im Rahmen der Stiftungsrechtsreform gewesen. Das Paragraph 80 Absatz 1 Satz 1 BGB bezeichnet sie als mitgliederlose juristische Person. Das bedeutet also, was auf eine Stiftung übertragen wurde, wird nicht normal übertragen. Anders als wenn man Vermögen auf eine GmbH überträgt, dann hat man immer noch Anteile, die übertragen werden müssen und für die man dann natürlich auch eine Nachfolgelösung hat. Und das ist bei einer Stiftung nicht so. Denn wenn man es auf die Stiftung übertragen hat, dann hat man im Grundsatz das Nachfolgethema erstmal gelöst, weil gerade keine Anteile mehr übergehen. Und das macht sie gerade so interessant. Und weil sie keine Mitglieder hat, gibt es auch niemanden, der einen aktuellen Willen bilden kann, wie was in der Mitgliederversammlung eines Vereins ist oder bei einer Kapitalgesellschaft, die Gesellschafterversammlung. Das bedeutet, der Stifter kann ganz langfristig seinen Willen in der Stiftungssatzung festschreiben.
Und die Frage ist ja trotzdem auch, ich meine, das schließt da schon ein bisschen an, wenn ich so eine Stiftung errichte als Stifter, wie viel Einfluss kann oder sollte ich denn nach der Errichtung der Stiftung noch behalten oder ist es dann einmal so festgelegt, dann ist es halt auch so und ich kann nicht mehr groß Einfluss nehmen?
Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Also eine der Grundannahmen meiner Beratung ist, dass man nicht alle denkbaren Situationen, die sich in der Zukunft ereignen, antizipieren kann. Denn dann wäre man Hellseher und also ich bin eigentlich froh, dass ich kein Hellseher bin. Und darum denke ich, sollte da die Leitlinie sein, so viel Flexibilität wie möglich, so wenig Einschränkung wie möglich. Der Stifter kann zivilrechtlich das alles bis ins Detail regeln und für sich selber, aber auch für seine Nachkommen bzw. Abkömmlinge, das heißt die zukünftigen Begünstigten der Stiftung, alles im Detail regeln. Das ist meistens nicht sinnvoll. Ich trete Meisterverein und berate auch in die Richtung, dass man zwar Grundlinien hat, aber sich innerhalb dieser Grundlinien bewegen kann. Und wie weit diese Grundlinien gezogen sind, das hängt wirklich vom Einzelfall ab. Zivilrechtlich ist da viel möglich. Also viel mehr, als man das sich so vorstellt.
Das heißt, ich kann es auch noch nachträglich ändern, wenn ich jetzt merke, nach ein, zwei Jahren irgendwie muss ich da nochmal nachfassen, dann habe ich als Stifter auch die Möglichkeit, noch Änderungen vorzunehmen.
Das ist schwieriger, weil die Stiftungssatzung, die kann man grundsätzlich ändern. Es gibt einen Katalog im BGB mit Voraussetzungen, unter denen man die Satzung ändern kann. Mein Ansatz wäre mehr, die Satzung von vornherein offener zu gestalten. Dass es schon in der Satzung großen Entscheidungsspielraum gibt. Aber um die Frage konkret zu beantworten, man kann auch die Satzung ändern. In Deutschland setzt das allerdings die Zustimmung oder die Mitwirkung der Stiftungsbehörde voraus.
Du hast eben gesagt, dass die Stiftung ja nicht unbedingt steuerlich vorteilhaft sein muss, sondern kann, aber oft auch nicht ist. Was sind denn so die steuerlichen Punkte bei der Errichtung der laufenden Besteuerung, die später vielleicht besonders kritisch sind?
Genau, da unterscheiden wir vielleicht mal zwischen Inlandsstiftung und Auslandsstiftung. Erstmal muss man sagen, die Stiftungen allgemein, das hatten wir ja ganz am Anfang ausgearbeitet, sind, wenn sie keine gemeinnützigen Stiftungen sind, nicht steuerlich befreit. Das heißt, jede Übertragung von Stiftungsvermögen ist erstmal erbschaftsteuerbar. Es gibt da verschiedene Tatbestände, besonders § 7 Absatz 1 Nummer 8 und Erbschaftsteuergesetz, und der erfasst die Übertragung von Vermögen aus Anlass eines Stiftungsgeschäftes. Das ist ein ganz normaler Erbschaftsteuervorgang. So, nun ist es so, dass die Stiftung logisch mit niemandem verwandt ist. Und in der Erbschaftssteuer wird aber die Höhe der Steuer, also der Steuersatz, bestimmt sich anhand von zwei Faktoren. Zum einen dem Verwandtschaftsverhältnis zwischen Übertrager und Erwerber und zum anderen der Höhe des Erwerbs. Die Familienstiftung ist ja, wie wir gerade gesehen, nicht verwandt. Das heißt, eigentlich käme immer die Steuerklasse 3 zur Anwendung. Und da sprechen wir ja schon im Grundfall über einen Steuersatz von 30%, oberhalb von 6 Millionen sogar von 50%. Das ist schon ein Wort. Für Familienstiftungen gibt es da eine Ausnahme, nämlich das sogenannte Steuerklassenprivileg. Und bei nur inländischen Familienstiftungen kann aber auch nur im Rahmen der Ausstattung kommt dann für die Besteuerung das Verhältnis zwischen dem Stifter und dem Begünstigten, der zum Tragen, der mit dem Stifter am wenigsten weit entfernt ist. Am wenigsten verwandt ist. Also Beispiel, Stifter errichtet eine Stiftung, hat zwei Begünstigte, zum einen seinen Sohn und zum anderen den mit ihm nicht verwandten Nachbarn. Dann wähle diese Stiftungserrichtung in der Steuerklasse 3, weil er mit dem Nachbarn nicht verwandt ist. So, das heißt, wir haben im Grundsatz erstmal Erbschaftssteuer wie bei einer natürlichen Person. Im besten Fall. Ja. So, jetzt kommt hinzu, dass der Freibetrag aufgrund spezieller Wirkungsweisen des Steuerklassenprivilegs meist niedriger ist und sich nämlich auf 100.000 Euro beschränkt und man bei der Stiftung einen Erwerb hat und anders als das bei Familien der Fall ist, das nicht auf viele Köpfe übertragen kann. Das heißt, wenn man ganz normal Vermögen auf eine Stiftung überträgt, ist das regelmäßig höher besteuert als bei einer natürlichen Person. So, jetzt gibt es aber natürlich sonst wird es ja keiner machen, von dieser Regel auch Ausnahmen. Und die kommen insbesondere zum Tragen, wenn das Vermögen, welches auf die Stiftung unentgeltlich übertragen wird, Betriebsvermögen ist oder anderes erbschaftsteuerlich begünstigungsfähiges Vermögen im Sinne von § 13b Absatz 1 Erbschaftsteuergesetz. Dazu zählen insbesondere Mitunternehmeranteile und Kapitalgesellschaftsbeteiligungen von mehr als 25% oder mit einem Poolvertrag oder Land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Dieses Vermögen wäre auch, wenn man es auf eine natürliche Person überträgt, verschiedene weitere Voraussetzungen unterstellt, entweder im Regelfall zu 85%, darüber hinausgehend aber zu 100% Erbschaftssteuer befreit. Und das wäre es auch bei einer Stiftung. So, wo kommt jetzt der Clou oder die Besonderheit? Das liegt an dem Paragraphen 13c Erbschaftssteuergesetz und 28a. Das gibt es nämlich seit 2016, Regelungen für sogenannte Großerwerbe. Und diese Großerwerbe, das sind Erwerbe überhalb von 26 Millionen Euro. Hört sich jetzt auf den ersten Blick viel an, aber wenn man im vereinfachten Ertragswertverfahren den durchschnittlichen Jahresertrag der letzten drei Jahre mit einem Vervielfältiger von 13,75 rechnet, ist man ziemlich schnell da, ehrlich gesagt. Und so ein, und ich komme so aus der Nähe von Dortmund, also so zum Tor des Sauerlands, zu Schwerte komme ich. Und da gibt es im Sauerland gibt's viele von diesen Hidden Champions. Und die sind alle weit mehr wert. Ja, da spricht man über hohe dreistellige Millionenbeträge. Und die Leute fahren trotzdem nicht mit dem Ferrari durch die Gegend, sondern sind bescheiden und arbeiten viel. Trotzdem sind die sehr vermögend, wenn auch das Vermögen nicht liquide ist. So, und bei diesen sogenannten Großerwerben gelten besondere Regelungen. Für die, ich nenne sie mal die kleineren Großerwerbe, bis knapp 90 Millionen, da schmilzt die Befreiung ab. Das heißt, je höher der Erwerb, je näher an die 90 ist, desto niedriger ist die Befreiung. Und für die ganz großen Großerwerbe, oberhalb von 90 Millionen, gibt es eigentlich keine Befreiung mehr. Es sei denn, man kann die Sonderregeln der sogenannten Verschonungsbedarfsprüfung nutzen. Der Name, oder was da geprüft wird, ergibt sich schon aus dem Namen. Man guckt sich an, ob der Erwerber einen Bedarf hat, verschont zu werden. Und das ist nur dann der Fall, wenn er nicht aus verfügbarem Vermögen, das ist wieder ein gesetzlicher Begriff, die Steuer bezahlen kann. Und was das verfügbare Vermögen ist, das ist in § 28 A Absatz 2 Erbschaftssteuergesetz geregelt. Das ist letztlich alles nicht begünstigtes Vermögen. Beispiel, hätte der hoffnungsvolle Spross der sauerländischen Unternehmerfamilie schon selber gearbeitet und auf dem Konto 5 Millionen, was jetzt nicht unrealistisch ist, ne? Und würde er dann den Betrieb erben, dann müsste er von den 5 Millionen 2,5 Millionen für die Steuer einsetzen. Und bei Geld ist das einfach, aber wenn er ein Haus hat, dann ist es schon schwieriger. Und das insbesondere in Konstellationen, in denen die Leute nicht die Alleingesellschafter des Unternehmens sind, ist es auch nicht ohne weiteres möglich, die Liquidität aus dem Unternehmen bereitzustellen. Und in so einer Situation kann die Stiftung helfen. Zweite Situation ist, jetzt haben wir ja gerade das Privatvermögen, das Haus. In jedem Unternehmen gibt es aber, oder in vielen Unternehmen gibt es auch einen Teil von nicht begünstigtem Vermögen. Das ist letztlich, die Erbschaftssteuerbefreiung wollen ja nur produktives Vermögen erfassen. Also bestimmte Wirtschaftsgüter sind da auch nicht frei. Und wenn man nun ein Unternehmen erbt, das aus irgendeinem Grund schädliches Verwaltungsvermögen hätte, dann muss man die Hälfte dieses Verwaltungsvermögens auch für die Steuer einsetzen, obwohl man gar nicht drankommt. Und die Stiftung kann helfen, weil man die so gestalten kann, dass sie kein verfügbares Vermögen hat. Das hilft natürlich nicht für Vermögen auf Ebene des Unternehmens, aber das hilft für Vermögen, was sonst auf der Ebene der Privatperson wäre. Und ein letztes kommt hinzu, dieses sogenannte verfügbare Vermögen, das knüpft zum einen an auf dem Zeitpunkt der Steuerentstehung, also wenn in meinem Beispiel die Unternehmensanteile übertragen sind. Es gibt aber noch einen Nachbehaltenszeitraum von 10 Jahren. Und wenn man in der Zeit etwas erbt, unabhängig von der Größe, Ordnung oder etwas geschenkt erhält, da muss man wieder die Hälfte des Geschenkes für die Steuer einsetzen. Und wenn Sie da habe ich gerade einen Fall auch aus dem Sauerland, da sind Leute, die haben an ihre Kinder das große mittelständische Unternehmen übertragen und die haben daneben noch eine Immobilienverwaltung aufgebaut. Das sind so 200 Wohnungen, jetzt nichts Exorbitantes, aber schon hat schon eine gewisse Relevanz und auch für die Region natürlich wichtig. So, und wenn man nun in einem zweiten Schritt aufgrund einer Erbschaft diese Wohnung überträgt, dann sind die im Ergebnis mit einer Steuer von 80% belastet, weil nämlich die Hälfte man für den Großerwerb einsetzen muss und dann noch die normale Erbschaftssteuer von 30% dazukommt. Und das ist den Leuten natürlich schwer zu erklären, vorsichtig ausgedrückt.
Ja, dafür gibt es Berater und Steuerberater. Sag mal, beim normalen Erbrecht, da gibt es ja sowas wie Pflichtteilsansprüche. Spielen Pflichtteilsansprüche oder Ansprüche Dritter in deiner Beratung auch eine Rolle bei Stiftung?
Ja, Pflichtteilsansprüche selbstverständlich, denn die Stiftung ist nicht pflichtteilsfrei. Also wenn man kann eine Stiftung ja errichten unter Lebenden oder von Todeswegen. Und von Todeswegen, da gilt das Pflichtteilsrecht ohne Einschränkung. Wenn man es von Unterlebenden errichtet, dann ist das ja nicht unmittelbar vom Pflichtteilsanspruch erfasst, sondern von sogenannten Pflichtteilsergänzungsansprüchen. Und die funktionieren ja so, dass sie über 10 Jahre abschmelzen und dieses Abschmelzen, erst danach ist die Stiftung pflichtteilsfrei. In der Praxis versucht man, bei den Begünstigten beziehungsweise den Pflichtteilsberechtigten diesen Pflichtteilsergänzungsanspruch durch einen Pflichtteilsverzicht zu vermeiden. Und das funktioniert in vielen Fällen auch, denn oft sind die mit einbezogen im Prozess und haben auch selber ein Interesse daran, die Stiftung zu errichten. Was Ansprüche Dritter betrifft, das könnten ja vor allem Gläubiger des Stifters sein oder auch der Begünstigten, das wird oft als Argument für die Stiftung genannt, dass dagegen die Stiftung abstimmt. Das stimmt auch. In der Praxis hat das aber meiner Erfahrung nach eine geringe Bedeutung.
Und dann gibt es ja auch noch so Sonderformen wie Doppelstiftung, Stiftung und Co.KG oder ausländische Stiftung. Siehst du das in der Praxis häufig oder kommt das gar nicht so oft vor?
Muss man unterscheiden. Die Stiftung und Co.KG sieht man tatsächlich nur selten. Das hat oft einen arbeitsrechtlichen Hintergrund dann. Kann man jetzt nicht sagen, dass es davon Tausende in Deutschland gibt. Die Doppelstiftung, das kommt schon häufiger vor. Da ist es so, dass typischerweise an einem Unternehmen zwei Stiftungen beteiligt sind. Eine Familienstiftung und eine gemeinnützige Stiftung. Und dahinter steht oft, dass die Stifter der Auffassung sind, dass das Vermögen ausreichend hoch ist und man einen Teil darum, ja, der Allgemeinheit über die Gemeinnützigkeit zur Verfügung steht. Durchaus eher eine Motive. Und das kommt schon mal vor. Ausländische Stiftungen haben aus meiner Erfahrung in den letzten 3-4 Jahren besondere Relevanz, weil sie im Vergleich zu deutschen Stiftungen einige Vorteile bieten. Also sie haben auch Nachteile. Insbesondere ist die steuerliche Strukturierung aufwendiger. Aber die Vorteile sind zum einen im zivilrechtlichen Bereich, dass das Stiftungszivilrecht im Ausland häufig flexibler ist, dass man keine Stiftungsaufsicht hat und dass sie sich auch viel schneller errichten lassen. Im steuerlichen Bereich sind die Vorteile vor allem, dass sie nicht der sogenannten Ersatzerbschaftssteuer unterliegen. Das ist bei deutschen Familienstiftungen der Fall. Da wird im Abstand von 30 Jahren ein Todesfall fingiert. Das gibt es bei ausländischen Stiftungen nicht. Und das macht sie attraktiv. Man muss allerdings wissen, ob man sich die Arbeit vorher oder hinterher macht. Denn der Weg in die ausländische Stiftung ist komplizierter als das bei dem Weg in die deutsche Stiftung ist. Im Regelfall.
Okay, vielen Dank. Das war mein Blog, jetzt bist du wieder.
Ja, ja, gerne. Lass uns doch mal im dritten und letzten Blog über Stiftungen und Immobilien sprechen. Warum passen Immobilien und Stiftungen denn häufig so gut zusammen?
Vom Anlagehorizont ist das oft naheliegend, weil eine Stiftung ja auch über sehr lange Zeiträume investiert, lange Vermögensbindungen hat und Immobilien ja auch eine Assetklasse sind, die illiquide ist. Merkt man gerade im Moment, wo die Zinsen gestiegen sind, wenn man da versucht, ein Haus zu verkaufen, wirklich viel Erfolg oder auch Glück. Aber das passt gut zu Stiftungen und ich für meinen Teil bin Vorstandsmitglied bei einer gemeinnützigen Stiftung. Was ist uns wichtig? Uns ist wichtig, dass wir dauerhaft Erträge haben, um unseren gemeinnützigen Zweck verfolgen zu können. Und wir müssen nicht Wertgewinne haben oder dergleichen, sondern uns kommt es darauf an, planbares Budget aufstellen zu können. Und das geht mit der Immobilie natürlich besonders gut.
Und welche Mandantensituationen sprechen dafür, Immobilienvermögen in eine Stiftung einzubringen oder über eine Stiftung aufzubauen? Kannst du das vielleicht einmal kurz skizzieren?
Erstmal muss man sagen, sind Immobilien ja in Deutschland ohnehin eine sehr präsente Assetklasse. Jeder hat gerne Immobilien. Ist auch deshalb schön, weil jeder das Produkt der Immobilie leicht versteht. Also das ist anders als bei bestimmten Finanzprodukten. Und darum sind auch in privaten Händen ja doch hohe Immobilienvermögen aufgebaut. So der Nachteil an Immobilienvermögen ist natürlich, dass sie so gut wie erbschaftsteuerlich nicht im Regelfall nicht verschont sind. Wenn man jetzt von der eng umgrenzten Ausnahme des sogenannten Wohnungsunternehmens absieht oder von Betriebsimmobilien, über die wir hier aber nicht sprechen. Und darum ist gerade, wenn man Immobilienvermögen hat, oft hilfreich, das über eine Stiftung laufen zu lassen, um da letztlich die Erbschaftssteuer besser planen zu können. Die Herausforderung ist allerdings, das auf die Stiftung zu übertragen. Denn das wäre wieder eine Schenkung und wie wir gelernt haben, so gut wie unwillig befreit. Also da hätte man einen hohen Liquiditätsabfluss und darum wird es in vielen Fällen so sein, dass das Immobilienvermögen erst auf Ebene der Stiftung aufgebaut wird. Oft auch vielleicht aus anderen Erträgen, beispielsweise aus den Erträgen eines Unternehmens und das ergibt auch Sinn. Denn wenn Sie sich vorstellen, das Unternehmen, das ist natürlich ein ganz anderes Risikoexposure als bei einer Immobilie. Also wenn Sie heute einen Automobilzulieferer sehen, mag der in einer tiefen Krise sein. Vor 10 Jahren waren es noch blühende Landschaften. Und in so einer Situation weiß man, dass in diese Situation kann jedes Unternehmen kommen. Und darum gehen viele Familien dahin, dass sie ihr Unternehmen auf eine Stiftung übertragen und einen Teil der Erträge nicht im Unternehmen lassen, sondern außerhalb des Unternehmens zu investieren, einfach um nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Und für solche, da eignen sich natürlich Immobilien sehr gut. Und das ist auch aus der steuerlichen Situation attraktiv. Und von daher sieht man das häufig.
Und welche laufenden Pflichten und Fallstricke entstehen bei der Bewirtschaftung von Immobilien innerhalb einer Stiftung?
Na, die Immobilie ist letztlich ein ganz normaler, in Anführungsstrichen, Immobilieneigentümer. Ja, die muss darauf achten, dass sie ein guter Vermieter ist. Da sind letztlich wenig Besonderheiten zu berücksichtigen. Was natürlich man sehen muss, gerade im Bereich der gemeinnützigen Stiftung ist das wichtig, dass auch die ordnungsgemäße Immobilienverwaltung sichergestellt werden muss. Denn das ist natürlich aufwendiger, als nur ein Wertpapierdepot zu verwalten.
Und wann ist es dann sinnvoller, dass die Stiftung Immobilien direkt hält und wann eher über eine Person oder Kapitalgesellschaft?
Also, wenn die Stiftung Immobilien direkt hält, dann kann sie nach 10 Jahren Wertgewinne steuerfrei veräußern, weil die Stiftung, anders als eine Kapitalgesellschaft, Einkünfte aus allen, oder jedenfalls in der Theorie, aus allen Einkunftsarten haben kann und darum ist sie da insoweit privilegiert. Über Kapitalgesellschaften, das sieht man insbesondere, wenn vielleicht ein gewerblicher Grundstückshandel oder dergleichen da ist, dann würde eine Kapitalgesellschaft die abschirmen. Und über eine Personengesellschaft, das hat häufig auch den Hintergrund, dass man dann die Immobilien etwas leichter bewirtschaften kann, nicht immer die Stiftung auftritt, hängt ganz vom Einzelfall ab.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank.
Gern.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Annika. Für mich waren das so 30 Minuten Druckbetankung mit dem Thema Stiftung. Mir raucht der Kopf, aber es ist natürlich schon extrem.
Man sieht es auf dem Video aber nicht, dass der Kopf raucht.
Das ist der Vorteil, genau. Wir sind nämlich damit auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge der Steuerbar. Und ich muss mal sagen, ganz herzliches Dankeschön an unseren Gast, Dr. Florian Oppel. Vielen Dank, Florian, dass du uns diesen spannenden Einblick in die Welt der Stiftung gegeben hast. Vielen Dank.
Vielen Dank, ihr beide.
Ja, und vielen Dank auch, dass du uns gezeigt hast, wie wichtig neben der richtigen steuerlichen Strategie auch die perfekte Organisation im Hintergrund ist. Also für uns ist es auch, wir sind ja steuerliche Laien, für uns ist es aber auch mal wieder ganz spannend, da mal mitgenommen zu werden. Stiftungen sind eben kein starres Konstrukt für die Ewigkeit, sondern wirklich ein lebendiges und hochflexibles Werkzeug, um Vermögen langfristig zu sichern und Werte über Generationen hinweg zu erhalten.
Ja, alle Links zu Florian sowie die wichtigsten Infos aus der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört da. Abonniert die Steuerbar, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir verabschieden uns für heute. Bleibt steuerlich auf dem Laufenden und bis zum nächsten Mal an der Steuerbar. Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, tschüss.